Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, gegen Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus predigte im Juda, im alten Israel, der Prophet Micha Folgendes.
Du fragst, wie kann ich wieder mit dem Herrn ins Reine kommen? Wie kann ich mich vor dem erhabenen Gott beugen? Soll ich ihm ein Brandopfer von einjährigen Kälbern darbringen? Hat der Herr Gefallen daran, wenn ich ihm 1000 Widder darbringe oder unermessliche Ströme von Öl? Oder soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn opfern, um mein Unrecht zu sühnen, meine Kinder als Opfer darbringen, um die Schuld meines Lebens wieder gut zu machen? Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Ihr fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt.
Zur gleichen Zeit, etwa gegen Ende des 8. Jahrhunderts, entstand in Griechenland, nur einen Sprung übers Mittelmeer entfernt, die folgende Geschichte, die heute zur griechischen Mythologie gehört. Es war einmal ein Junge, bei dessen Geburt ein alter Seher die Weissagung sprach, dieser Junge kann nur dann alt werden, wenn er sich nicht selbst kennenlernt, sagte er. Lange Zeit blieb diese Weissagung völlig bedeutungslos. Der Junge wuchs heran und er wurde vor allem so schön, dass er von allen Leuten gerühmt wurde. Als er 16 Jahre alt war, halb Junge, halb Mann, da verliebten sich reihenweise Männer und Frauen in ihn, doch er wollte nichts davon wissen. Eines Tages sah ihn auch die Nymphe Echo und verliebte sich in ihn. Sie war so außer sich vor lauter Liebe, dass sie ihn auf Schritt und Tritt verfolgte. Doch wegen einer Strafe der Götter konnte Echo nicht sprechen, sondern sie konnte nur immer die letzten Worte wiederholen, die sie eben gehört hatte. Darum plapperte Echo auch immer die letzten Worte des Jungen nach, und der, abgestoßen davon, floh vor ihr. Auf der Flucht kam er an einen Teich, der so ruhig dalag, dass er wie ein Spiegel wirkte. Der Junge beugte sich über den Teich, um zu trinken, und da sah er dabei sein eigenes Spiegelbild und verliebte sich in sich selbst. So sehr verliebte er sich, dass er vor Liebeskummer krank wurde, völlig abmagerte und schließlich starb. Man begrub ihn, und aus seinem Grab wuchs eine Blume, und dieser Blume gab man den Namen, wissen Sie es? Narzisse. Denn das war der Name des Jungen, Narziss oder griechisch Narzissos. Ich hoffe, dass ich den Bogen von dieser Geschichte zum Predigttext nachvollziehbar machen kann. Es geht um Opfer. Am Tempel in Jerusalem wurden damals jeden Tag hunderte von Tieren als Opfer geschlachtet. Kostbares Öl wurde als Rauchopfer verbrannt. Die Menschen meinten damit, Gott gnädig zu stimmen. Der Geruch sollte seiner Nase schmeicheln, und so wollte man seinen Zorn besänftigen. Der Prophet Micha steht gegen diese Praxis auf und sagt, diese Opfer will Gott doch gar nicht, sondern er will, dass ihr euer Leben ändert. Ihr sollt euch an das Recht halten, liebevoll und barmherzig miteinander umgehen und demütig vor Gott euer Leben führen. Wenn ich diesen Text auf heute beziehe, dann stellt sich die Frage nach unseren Opfern. Denn sonst könnten wir den Text ja schnell als bedeutungslos auf die Seite legen. Einen Tempel und Opfer nach damaligem Muster kennen wir Christen nicht. Da könnten wir jetzt schnell sagen, dass wir diesen Worten des Micha doch schon nachleben. Aber das wäre ziemlich oberflächlich. Denn Opfer gibt es heute auch. Ja, die ganze Welt ist voller Opfer. Ich übersetze die Micha-Worte in unsere Gegenwart etwa so: An die Stelle Gottes, dem man im Tempel geopfert hat, ist der Mensch selbst getreten. Wir haben den Menschen selbst in den Mittelpunkt der Welt gestellt. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und das mit den Opfern auf dem Altar hat auch gewechselt. Dem Menschen opfern wir im wahrsten Sinne des Wortes alles. Wir Menschen machen uns, die ganze Schöpfung, die ganze Welt zum Opfer. Das Klima, die Luft, die Flüsse, die Tiere in der Massentierhaltung, das Schlachtvieh, die Verkehrstoten, die Opfer von Krieg und Gewalt. Wir zerstören in der Meinung, es gehe uns dadurch besser. Die Menschheit selbst benimmt sich wie Narziss, selbstverliebt, nur auf sich selbst fixiert. Und wie Narziss an seiner Selbstverliebtheit starb, so ist auch heute der Gedanke schon lange nicht mehr abwegig, dass die Menschheit an ihrem Narzissmus zugrunde gehen könnte. In dieser Sichtweise bekommen die Worte Michas eine ganz neue und tiefe Aktualität. Hört auf, die Welt auf dem Altar eurer Selbstverliebtheit zu opfern, könnte Micha heute sagen. Besinnt euch auf eure Verantwortung für euch und eure Welt. Selbstverliebt ist nicht nur die Menschheit insgesamt. Auch im Leben des Einzelnen gibt es das ja. Wenn man die Seele des Menschen anschaut, so ist der Narzissmus eine Seite, die als Gegenstück noch eine andere Seite hat, nämlich die Depression. Zwischen diesen beiden Polen kann unsere Seele wandern. Mal fühlt sie sich klein und nichts wert, gerät darum in trübe Stimmung und in Verzweiflung. Dann fühlt sie sich mal übergroß und schön und alles wert und gerät darüber in Euphorie und Überheblichkeit. Manche Menschen leben mehr auf der Seite der Depression, andere mehr auf der Seite des Narzissmus, wieder andere unterliegen extremen Schwankungen zwischen beiden. Seelisch gesehen besteht eine Lebensaufgabe darin, beide Extreme auszubalancieren, das heißt, zu einem gesunden Selbstwertgefühl zu kommen, sich weder abzuwerten noch sich selbstverliebt aufzublasen. Aber das ist nicht so einfach. Vieles in unserer Welt, auch in unseren Kirchen und in unseren Kirchgemeinden, passiert aus Depression oder aus Narzissmus. Das sind zwei ganz starke Triebfedern menschlichen Handelns. Man erkennt diese Triebfedern häufig daran, dass Menschen mit dem Gefühl leben, sich aufzuopfern. Sie setzen sich doch so ein für ihre Kirchgemeinde, besuchen Alte und Kranke in ihren Wohnungen, engagieren sich für Gemeinschaftsanlässe, die anderen zugutekommen, leisten Freiwilligenarbeit. Der depressive Mensch erwartet dafür Dank, er verbittert, wenn dieser Dank ausbleibt. Der narzisstische Mensch erwartet Bewunderung, er wird aggressiv, wenn die Bewunderung ausbleibt. Das alles sind völlig normale menschliche Verhaltensweisen, davon ist niemand frei, auch ich nicht. Da können wir nur alle zusammen in uns gehen und immer wieder die richtige Balance suchen. Und aufmerksam schauen, ob wir Dank oder Bewunderung suchen, denn das sind die Alarmsignale. Aus der richtigen Balance heraus suchen wir weder Dank noch Bewunderung, sondern handeln wegen dem hilfsbedürftigen Menschen oder für ihn oder wegen des Guten an sich. Der Prophet Micha sagt, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist. Es ist schon längstens klar, schon so lange, dass es zu unserer Tradition gehört, die 10 Gebote, Jesu Doppelgebot der Liebe, die Bergpredigt. Gelten diese alten Erzählungen noch? Der französische Philosoph Jean-François Lyotard hat in den 90er Jahren vom Ende der großen Erzählungen gesprochen. Er meinte damit, dass die großen Traditionen, die Religionen, die Weltanschauungen keine Überzeugungskraft mehr haben. Die Menschen könnten ihr Leben nicht mehr auf ihnen aufbauen, weil sie brüchig geworden seien. Die Folge davon sei, dass der Mensch auf sich selbst gestellt sei, sich sein Lebensfundament selbst zusammenbasteln müsse. Ob die großen Erzählungen wirklich so am Ende sind, lassen wir jetzt einen Moment offen. Aber es stimmt jedenfalls, dass die Menschen heute in viel höherem Maße ihr Leben selbst bestimmen können und müssen als früher. Das bedeutet einerseits einen gewaltigen Zuwachs an Freiheit, welchen Partner, welche Partnerin ich mir suche, welchen Beruf ich lerne, das ist längstens nicht mehr so von Herkunft, von Familie oder sozialem Stand bestimmt wie früher. Auf der anderen Seite kommt mit dieser Freiheit auch ein enormer Anspruch. Ich soll alle meine Lebensentscheidungen, die Entscheidungen meines Lebensweges selbst verantworten, soll sogar selber suchen, wo ich den Sinn meines Lebens finden kann. Das führt viele Menschen in Überforderung, in Orientierungslosigkeit und persönliche Krisen. Und die Gefahr, psychisch aus der Balance zu geraten, depressiv oder narzisstisch zu werden, ist dann besonders groß. Ich finde mein seelisches Gleichgewicht viel leichter, wenn ich mich getragen weiß von Werten und Traditionen, von einem Sinn, den ich mir nicht von Grund auf selber geben muss. Wir Christen haben mit unserer großen Erzählung von Schöpfung und Erlösung einen wunderbaren Schatz anzubieten. Der Lebenssinn, die Werte, die darin erzählt werden, sind alles andere als veraltet und bedeutungslos. Gottes Schöpfung bewahren, Recht tun, lieben, die 10 Gebote achten, die Bergpredigt immer wieder als Herausforderung des eigenen Handelns ansehen. Ich würde sogar sagen, dass es heute einen ganz großen Durst danach gibt. Denn das eigene Spiegelbild im Wasser kann dem tiefen Durst nach Sinn und nach gutem Zusammenleben der Menschen und Erhaltung der Welt nicht löschen. Die Welt auf dem Altar des Narzissmus zu opfern, das mündet in eine Sackgasse. Gott macht uns ein Angebot für einen Ausweg. Der Prophet Micha beschreibt dieses Angebot so: sich an das Recht halten, liebevoll und barmherzig miteinander umgehen und demütig vor Gott sein Leben führen. Wenn das gelingt, ist es viel. Aber es ist noch nicht alles und vor allem bleibt es auf der Ebene von Appellen. Die Menschen nur zum Guten aufzurufen, das ist schon sehr häufig gemacht worden, aber meist mit nur wenig Erfolg. Wenn sich wirklich etwas ändern soll, brauchen wir eine tiefgreifende Wandlung des Menschen. Wenn sich wirklich etwas ändern soll, brauchen wir eine tiefgreifende Wandlung des Menschen. So wie auf dem Weg von Kreuz und Auferstehung der alte Mensch stirbt und etwas Neues wächst, so können wir uns von unseren Erfahrungen verwandeln lassen. Wir haben so viele Erfahrungen mit Gott, wie er uns durch Krisen führt, wie er etwas, das in uns abgestorben war, Gefühle, Sehnsüchte, Hoffnungen, neu zum Leben erweckt, wie er uns nahe kommt in der Zuwendung eines Menschen, wie er uns berührt in besonderen Augenblicken beim Beten oder beim Hören von Musik. Wir haben nicht nur eine große Erzählung, sondern wir erleben Gott selber. Entscheidend ist, diese Erfahrungen nicht zu übersehen oder sie nicht wieder eintrocknen zu lassen, sondern sie aufzunehmen in unser Herz und in unsere Seele und uns durch sie verwandeln zu lassen. Dann werden Appelle überflüssig. Dann fangen Recht und Güte und Liebe in uns an zu wachsen und zu blühen. Narziss verwandelte sich im Tod in eine Blume. Diese Verwandlung ist das Mindeste, was mit uns auch geschehen sollte. Wenn's gut geht, beginnen wir schon zu Lebzeiten zu duften. Dieser Duft strömt von uns aus. Dann duftet es nach Güte, Liebe und Frieden. Dann hat Gott uns verwandelt.